herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Web3 Next Level. Ich bin der André. Grüß dich, mein lieber Stefan. Schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Abend, bevor du wieder sagst.
Da hat das mir doch noch vorweggenommen. Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen. Dann machen wir es diesmal so. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo André, grüß dich. Freut mich, dich zu sehen und zu hören, tatsächlich. Und wir haben heute mal wieder eine etwas andere Podcast-Folge von euch. Ich weiß, das sagen wir, glaube ich, relativ häufig, aber es ist tatsächlich so. Und André und ich haben jetzt gerade, wo wir uns im Vorfeld einfach schon so ein bisschen drüber unterhalten haben, was uns so begeistert und womit wir uns beschäftigen und natürlich, wie es uns geht. Das gehört alles mit dazu. Sind wir tatsächlich auf ein Thema gestoßen, wo wir auch sehr bildlich geworden sind. Und deswegen glaube ich, dranbleiben lohnt sich heute auf jeden Fall, weil ihr könnt viel lernen, ihr könnt Buchtipps mitnehmen und ich glaube, ihr könnt viele Dinge auch einfach besser verstehen, über die wir sprechen, weil wir halt anhand von Büchern sehr bildliche Dinge erklären können. Das wird unsere heutige Folge. Da habe ich richtig Bock drauf.
Das stimmt. Ja, also richtig. Heute geht es eigentlich um Buchtipps. Also sehr, sehr lustig. Wir hatten das gerade so eben schon mal im Vorfeld, welche Bücher man so liest. So, und ich meine, jetzt hast du eine Trading-Background, hast wahrscheinlich relativ viele Sachen im Trading auch gelesen. So, und ich habe so ein paar Sachen eingeworfen. Also wie kommt man überhaupt erstmal an dieses Thema Dezentralität langsam überhaupt heran? Bis hin zu ganz wilden Dingen. Das hatte ich dir gerade schon ein bisschen angeteasert, und zwar zu Antifragilität. Das fandest du ganz spannend. Also da
Und
werden wir
ich
heute ein bisschen drüber
sage gerade noch,
erzählen.
heute wird eine schöne Folge zum Zuhören und wir können bildlich erklären. Und dann kommt andere um die Ecke, ja, reden wir über Antifragilität. So,
Richtig.
buchstabieren
Ja,
wir
sehr
dann
lustig.
erstmal.
Sehr, sehr lustig heute. Ja, sehr, sehr lustig. Ja, also du hast angefangen, Bücher zu lesen, bestimmt, wo du angefangen hast, dich mit Krypto und Bitcoin und den ganzen anderen tollen Dingen alle zu beschäftigen. Gab es irgendwie so ein Einstiegsbuch, wo du gesagt hast, okay, das könnte man empfehlen, beziehungsweise da könnte man vielleicht erstmal mit anfangen, um überhaupt erstmal da reinzuschnuppern? Hast du da irgendeine Empfehlung?
Also, um vielleicht auch den Zuschauer und den Zuhörer mal so ein bisschen abzuholen. Ich habe sehr, sehr spät angefangen, Bücher zu lesen. Also, ich habe natürlich in der Schule gelesen, ne, so welche Klassiker wie Der Hobbit, ja, oder die halt die klassischen Schulbücher ganz
Das
normal.
muss jeder, das
Ich habe
muss jeder.
aber in meiner Freizeit nie gelesen. Es hat mich überhaupt nicht interessiert. Und vielleicht kann sich der ein oder andere damit reinfühlen. Ich habe ein Buch aufgemacht, ich habe die ersten 3 Seiten gelesen, bin eingepennt. Das ist mir immer wieder. Ich bin vom Lesen immer müde geworden und deswegen war das immer was, was ich gesagt habe. Ja, kann man mal zum Einschlafen machen. So, dann hast du das Buch, dann liest du, bist eingeschlafen, wusstest nicht mehr, wo du war, dann ist das Buch in der Ecke gelandet. Ich habe auch die ganze Harry Potter Kollektion gehabt, wo ich vielleicht nach der Schule den ersten Teil zur Hälfte durchgelesen habe. Das war so in meiner Jugendzeit, ja, und noch als junger Erwachsener war das so, wo ich so sagen kann, ich habe vielleicht ein ganzes Buch komplett gelesen und das nur, weil es in der Schule von mir verlangt wurde. Heute muss ich ganz ehrlich sagen, ärgert es mich, dass ich tatsächlich da erst sehr, sehr spät das Interesse dran gefunden habe. Ich habe erst wirklich tatsächlich mit 26 Jahren habe ich dann irgendwann angefangen herauszufinden, dass man sehr, sehr viel Wissen aus Büchern mitnehmen kann. Wissen über alles eigentlich. Und für mich war es aber zu dem Zeitpunkt so, ich wollte eine bessere Version meiner selbst werden. Ich wollte für mich einfach besser werden. Und deswegen habe ich so angefangen, ich will nicht sagen, es waren so Selbsthilfebücher, ja, aber so Bücher zum Thema Mindset, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, um einfach auch ein bisschen anderes Weltbild zu bekommen. Damit habe ich tatsächlich angefangen, mit 26. Und das hat mich auch, ja, dann tatsächlich auf die Reise vorbereitet. Und mich überhaupt dann so weit gebracht, dass ich mich 2021, wo ich dann schon fast 30 Jahre alt war, wo ich aber schon 4 Jahre gelesen habe, und glaub mir, in 4 Jahren kommen einige Bücher zusammen, wenn man daran Interesse hat, was mich überhaupt dazu vorbereitet hat, überhaupt mich für das Thema Trading und Kryptowährungen zu interessieren. Und ich muss heute sagen, hätte ich damals nicht angefangen, überhaupt zu lesen und meine Persönlichkeit zu verändern, wäre das Thema zu 100% an mir vorbeigeschlittert. Und jetzt kann ich sagen, das ganze Thema hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt und sehr, sehr, sehr zum Positiven verändert. Ja, und
Da muss ich dann
das war so
nachfragen.
meine Reise.
Da muss ich ja nachfragen, weil ich hatte jetzt tatsächlich eine Statistik auch gelesen, das fand ich sehr, sehr spannend, dass die Menschen, die mehr lesen, tatsächlich jünger werden. Ich finde das super positiv. Es war jetzt wieder die Buchmesse in Leipzig, sie war mit Leipzig, ja, war die Buchmesse. Und sehr, sehr spannend, dass da unfassbar viele, ja, ich sag mal doch jüngere Menschen, gerade diesen Trend zum wieder ein Buch zu lesen zu bekommen. Fand ich super. Jetzt sagst du 26. Finde ich jetzt, wenn ich so in meine Generation gucke, jetzt nicht so spät. Also ich habe auch relativ spät auch angefangen zu lesen oder mich mit, beziehungsweise mit anderen Dingen zu beschäftigen. Bei mir war es, glaube ich, noch deutlich später. Krass, also bei mir war es tatsächlich erst so mit 30, wo ich angefangen habe, überhaupt über diese ganzen Themen nachzudenken. Aber vorher war es immer so ein bisschen im Flow. Ich weiß nicht, dann ist man so ein bisschen beschäftigt von der Arbeit, man gründet eine Familie und so weiter. Das ist irgendwie so andere Themen und dann liest man halt irgendwelche leichte Kost, du hast gerade Harry Potter gesagt, irgendwelche leichte Kost irgendwie im Urlaub. Aber man fängt nicht irgendwie an, sich über Persönlichkeitsentwicklung, wie funktionieren Märkte und so weiter, da sich irgendwie mit zu beschäftigen. Also muss ich ehrlicherweise gestehen, das war bei mir tatsächlich noch später, ja, wo ich angefangen habe mit diesen Themen. Und wie gesagt, laut Statistik wird die Generation jünger, was ich total positiv finde, weil Lesen bildet. Warum? Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Definitiv, definitiv. Und das wirklich Wundersame daran ist, meine Mutter ist begeisterte Leserin, also alles an Büchern, über Drama, über Actionromane, Science Fiction. Meine Mutter hat tatsächlich, wir hatten im Keller, hatten wir so einen Raum, das war die Bibliothek von meiner Mutter. Ich hoffe, dass sie diese Podcast-Folge nicht hört, weil sie wird mich korrigieren, weil ich die Zahl immer falsch sage. Deswegen packe ich es in eine Range, wo es drinnen lag. Sie hatte in diesem Raum, und mein Papa hat da extra so Bücherregale für sie angebracht und so, war richtig lieb, zwischen 3.000 bis 5.000 Bücher.
Nein.
In diesem Raum.
Krass.
Ja. Also, Wahnsinn. Und irgendwann ist sie aber auf ein Kindle umgestiegen und hat halt nur noch diese Bücher gedownloadet, weil sie gesagt hat, das ist genauso gut und verbraucht nicht so viel Platz. Und mittlerweile werden es wahrscheinlich noch mehr sein. Also, ihr ganzes Leben schon eine begeisterte Leserin, ist an mir aber halt nicht so wirklich hängen geblieben. Ich lese jetzt nicht mehr so begeistert, aber wenn ich eine Buchempfehlung bekomme oder wirklich ein Thema ist, was mich interessiert, wo ich mich einlesen möchte, dann kaufe ich mir ein Buch, setze mich hin und lese das. Ich bin dann aber auch so jemand, wenn mich ein Thema packt, bin ich an diesem Buch erstmal dran gefressen und will es auch durcharbeiten und durchlesen, ja.
Okay, also in der heutigen Welt natürlich, du hast jetzt gerade Kindle angesprochen oder andere elektronische Medien, ich finde es ganz praktisch für den Urlaub. Aber, und das sagt auch wieder Statistiken und andere Forschungseinheiten haben gesagt, wenn du so ein Buch liest, das Gehirn orientiert sich anhand der Seitenanzahl. Das heißt, wenn du etwas wiederfindest oder wiederfinden möchtest, weißt du genau, wie dick war das denn das Buch ungefähr an der Stelle, um dann halt diese Stelle wiederzufinden. Bei so einem Kindle funktioniert das nicht. Das ist halt schön für den Urlaub. Du hast es halt, ne, 50 Bücher irgendwie dabei auf so einem kleinen Ding. Ich bin kein großer Freund davon. Also ich lese lieber wirklich tatsächlich physische Bücher. Ich habe sie auch gerne in der Hand. Ich mag auch dieses Gefühl von Papier und dieses Umblättern. Also da komme ich irgendwie nicht dabei. Obwohl natürlich heute, klar, ich sag mal, wie schnell kann man sich natürlich auch über andere Medien sehr schnell informieren. Aber ein Buch hat noch ein bisschen was anderes, weil es natürlich Fantasien anregt, weil es natürlich Ideen anregt. Gut, außer du hast natürlich jetzt Fachbücher. Weil ich muss ja auch, ne, weißt du ja, ich habe selber sogar Fachbücher geschrieben. Also es ist auch nicht so einfach, mal so ein Buch zu schreiben und das dann irgendwie dann halt auch mundgerecht irgendwie aufzubereiten.
Finde ich sehr, sehr interessant, weil so wie du, als auch ich bin technologisch auch sehr fortschrittlich und ich bin ein riesengroßer Technik-Fan. Was das Lesen angeht, bin ich aber genauso wie du, da greife ich auf ein herkömmliches Buch gerne zurück. Ich habe auch ein iPad und ich habe es mal mit dem Kindle versucht und auch auf dem iPhone hast du ja so einen Reader und so. Kann ich mich persönlich nicht so mit anfreunden und macht mir nicht so viel Spaß und ich habe auch nicht die, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht die gleiche Konzentration, als wenn ich wirklich dieses Buch mit dem Papier und dem Seitenumblättern, dieses ganze Feeling gehört für mich beim Lesen einfach mit dazu und ist für mich auch so ein Erlebnis, das möchte ich nicht missen, egal wie fortschrittlich ich bin. Ja, und das finde ich sehr, sehr interessant, weil wir sind ja auch diejenigen, die jetzt hier den Podcast machen und sagen über Technologie und die Zukunft und wollen ja auch die Digitalisierung vorantreiben. Es ist ja auch für mich was sehr, sehr Schönes. Ich bin großer Freund von Digitalisierung, gerade Digitalisierung von Arbeitsprozessen und sowas. Aber beim Buch bin ich auch so. Ja, da habe ich gerne mein Papier einfach in der Hand. Ja, da haben wir mal ein kleines ASMR hier. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, ja. Und blättert durch die Seiten durch, ja.
Es hat noch einen ganz großen Vorteil. Und dann mal vielleicht den ersten, ja, für mich ein Buch, und ich kriege kein Geld dafür, dass ich jetzt hier irgendwie Werbung mache dafür. Aber ich mag tatsächlich diesen Julian Horst, mag ich tatsächlich sehr gerne lesen. Da gibt's auch sehr differenzierte Geschichten darüber und andere Geschichten und so weiter, die dann irgendwie durchs Internet wabern. Aber ich finde, er hat sehr, sehr gute Dinge geschrieben. Und um so einen kleinen Einstieg zu haben, und das ist auch der Punkt, ich halte es mal in die Kamera, siehst du das hier? Das nennt sich Kryptowährung. Ist relativ alt schon von ihm. Aber was du hier siehst du das hier? Ich habe hier so Blätter reingeklebt. Also so Hinweise, wenn du dann irgendwie auf so einer Seite bist, dass du dann irgendwie so einen kleinen Textmarker da reinmachst, wo du denn gerne nochmal lesen möchtest. Oder beziehungsweise was denn auf dieser Seite sehr spannend war. Das schaffst du beim Kindle nicht. Also ich weiß nicht, da kannst du irgendwie oben markieren, aber solche Rechts-Links-Kleber in dieses Buch zu kleben. Und man kann es tatsächlich empfehlen. Kryptowährung, Bitcoin, Ethereum, Blockchain, einfach erklärt. Ja, ist jetzt nicht so dick. Irgendwie, keine Ahnung, guck mal eben hier. 200 Seiten, das kann man auch noch gut lesen. Auch noch zwischendurch, irgendwie im Flieger oder sonst wo. Kann man empfehlen, um mal so einen kleinen Einstieg zu haben. Und
so würdest du sagen, ist ein sehr gutes Einsteigerbuch, um sich in das Thema allgemein so ein bisschen einzulesen, ja?
Absolut. Genau. Mhm. Hat er noch eine Nachfolge oder mehrere andere Bücher auch geschrieben, auch Mindset und ähnliches. Aber was ganz gut war, er hat noch ein erweitertes Buch geschrieben, wo es halt um Lösungen geht. Also das eine ist so ein bisschen mehr so die Oberfläche, wie funktioniert es technologisch, was ist dort Hintergrund, wie funktioniert Dezentralität. Und auf der anderen Seite, und das ist für mich so ein bisschen der nächste Level, wenn man halt ein bisschen tiefer einsteigt in diese Krypto-Geschichte, und zwar, was sind die Lösungsszenarien dahinter? Also was könnte zum Beispiel eine Lösung sein für den Finanzsektor? Was könnte eine Lösung sein für Retail oder für Einzelhändler oder? Das ist ganz spannend geschrieben, weil da einfach mal so ein paar Ideen sprudeln. Und ich mag gerne Bücher, wo man sich halt selber auch mal ein paar Ideen im Endeffekt dann auch aneignet.
Ja. Hast du da den Titel des Buches auch für unsere Zuhörer?
Ja, ich schaue sofort nach.
Okay, dann können wir aber schon mal zusammenfassen. Der erste Buchtitel als Empfehlung ist Kryptowährungen von Dr. Julian Hosp. Gerade für den Einstieg sehr, sehr gut geeignet, um einfach so dieses Grundlagen- und Basic-Wissen aufzubauen, um sich überhaupt im Bereich der Kryptowährungen und der Blockchain so ein bisschen zurechtzufinden, Begriffserklärungen zu haben, ja, oberflächlich, aber einfache Kost, kann man so sagen. Und das ist auch nicht immer einfach, wenn man liest, okay, da hat jemand einen Doktortitel, der das Buch geschrieben hat. ja, aber wenn André sagt, es ist einfach geschrieben, dann könnt ihr ihm auch da an der Stelle auf jeden Fall vertrauen.
Man muss dazu sagen, seinen Doktor hat er jetzt nicht unbedingt in Mathematik oder sonst was, ja. Also er ist Arzt. Also von daher ganz andere Geschichte, aber auch da kann man sich mal seine Biografie angucken. Ist auch sehr interessant. Das Buch heißt Blockchain 2.0, so hieß es. Und ist aber auch schon 2018 rausgekommen, also auch schon 7 Jahre alt. Aber wie gesagt, da sind die ganzen Dinge da drin. Ja, was sind denn innovative Möglichkeiten? Wo liegen Gefahren? Was sind denn Möglichkeiten für Business, für Unternehmenskunden und so weiter. Auch relativ dünn das Buch, also ungefähr so 200 Seiten und kann sich auch sehr gut anhören. Es gibt auch andere, aber das war so ein kleiner Einstieg, wo man auch mal durchaus mal reinschauen kann.
Okay, sehr, sehr schön. Also zweite Buchempfehlung, Blockchain 2.0, ebenfalls von Dr. Julian Hoss. Und da geht's dann halt einfach für Empfehlungen, wie die Blockchain angewendet und umgesetzt werden kann in bestimmten Bereichen. Finde ich auch. Man muss jetzt persönlich nicht immer der größte Fan von irgendwelchen Influencern sein oder man hat vielleicht mal was Positives oder was Negatives gehört, aber man kann dann trotzdem sagen, hey, da ist ein gutes Buch und hier geht's ja halt auch wirklich um die Zuhörer, wo man dann sagen kann, okay, wenn ihr euch das Thema interessiert und ihr auch einfach fitter da drin sein möchtet, dann macht den ersten richtigen Schritt. Ihr hört diesen Podcast, aber ihr könnt natürlich euer Wissen noch etwas vertiefen, indem ihr halt auf solche Bücher zurückgreift, um noch mehr Wissen dementsprechend aufzubauen. Und es ist immer gut, Lektüre zu haben, wie es André auch gemacht hat, wo man sich Post-its reinkleben kann, wo man sich Dinge markieren kann, wo man nochmal nachschlagen kann. Und so kann man das Wissen dann natürlich auch einfach für sich besser vertiefen und selber in diesem ganzen Spektrum einfach besser werden. Dann kommen wir zu der ersten Buchempfehlung von mir. Ich habe tatsächlich in diesem Bereich nicht so viele Bücher gelesen tatsächlich. Ich habe aber ein Buch gelesen und dieses Buch habe ich tatsächlich auch inhaliert. Und das ist der sogenannte, also das Buch heißt Der Bitcoin-Standard, die dezentrale Alternative zum Zentralbankensystem, geschrieben von, ich hoffe, ich spreche den Namen einigermaßen richtig auf, Saifedean Ammous ist der Name, Der Bitcoin-Standard. Ist ein etwas dickeres Buch mit 400 Seiten, aber sehr gut geschrieben, meine persönliche Meinung dazu, erklärt allgemein auch einfach mal so ein bisschen die Geschichte des Geldes, die Herkunft von Geldes, wie wird Geld überhaupt erstellt, also wirklich die einzelnen Bestandteile von Gold und Muscheln und Perlen und was es damals halt alles als Währungssysteme so gab, bis hin auch zu den goldstandardisierten, dann Aufhebung vom Goldstandard, dann der Euro, die D-Mark, der Dollar. Also wirklich einfach auch mal so dieses gesamte Geldsystem erklärt. Und ganz ehrlich, man denkt, man weiß so, ja, Geld und kommt von der Zentralbank und man geht zur Bank und dann gibt's einen Zins und dann gibt's dies und dann gibt's jenes. Glaubt mir, man hat hier so viele Dinge drin, die man nicht wusste über Geld. Und das ist sehr, sehr interessant. Und wir sind jetzt noch nicht mal bei dem Punkt Bitcoin angekommen, ja, sondern es geht wirklich allgemein um Geld, die ganze Entstehung etc. Und dann die Überleitung dazu, jetzt kommt eine neue Währung ins Spiel, in dem Falle Bitcoin. Und was kann Bitcoin besser, was kann Bitcoin anders, was sind vielleicht auch die Nachteile davon, aber wie kann Bitcoin quasi ein Zentralbankensystem revolutionieren? Sehr interessant geschrieben, der Ansatz ist toll dahinter und das war auch ein Buch, das habe ich wirklich inhaliert. Also da ging es wirklich Seite für Seite bei mir richtig rein.
Spannend. Ich hab gerade kurz nachgeschaut, also er hat ja 4 Bücher rausgebracht. Der Bitcoin-Standard, der Fiat-Standard, also sprich auch das Umgekehrte, und der Gold-Standard und dann nochmal Prinzipien wie Ökonomien und ähnliches funktionieren. Also schon, ich würde sagen, ein ja, gutes Buch oder eine gute Empfehlung, ich sag mal, und ich hoffe, ich spreche es auch aus, beim Saifedean mal nachzuschauen, absolut. Und spannend ist auch, nur als kleine Randnotiz, dieses Buch ist tatsächlich in 39 Sprachen verlegt worden. Mhm. Das ist schon eine Menge.
Ja.
Also das ist jetzt nicht nur in Englisch und in Deutsch und keine Ahnung was, sondern wirklich weltweit im Endeffekt auch dort da. Ja, spannend.
Sehr das ist, wie gesagt, auch wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Ist auch sehr gut geschrieben und man kann dem auch sehr gut folgen, wenn man sich für das Thema interessiert. Selbst wenn man nicht so ein Interesse daran hat, wie gesagt, das war eins der ersten Bücher und ich war mir noch so ein bisschen unschlüssig. Wo ich es angefangen habe zu lesen, war es dann vielleicht auch mal ein bisschen zäh, aber wo mich die Begeisterung gepackt hat, war ich wirklich nicht mehr zu bremsen. Und ja, deswegen, das ist auf jeden Fall ein Buch, das kann ich wärmstens empfehlen.
Ich lese gerade hier unter Testimonial, der erste, der natürlich das Buch gelesen hat, ist natürlich Michael Saylor. Also wenn Michael Saylor das Buch empfiehlt, also dann geht ja schon gar nicht mal drüber. Ja, das ist schon, im Endeffekt ist das der Ritterschlag. Wenn die Gottheit Michael Saylor das Buch empfiehlt, geht's schon nicht mehr. Aber schön zu hören. Ich habe selber tatsächlich nicht gelesen, gebe ich gerade ehrlich zu. Aber ich werde es mir, glaube ich, nochmal zulegen. Wer weiß, vielleicht kann man ja noch mal ein bisschen was lernen. Und es gehört, glaube ich, in das gut sortierte Regal der Dezentralisierung.
Wir haben ja auch gerade über ein anderes Buch gesprochen. Und ich möchte dich mal fragen, kommt dir der Name Nassim Nicholas Taleb bekannt vor?
Ah, da bist du natürlich jetzt voll bei mir drauf.
Denn der hat in diesem Buch das Vorwort geschrieben, was auch sehr positiv.
Siehst du? Ja, man kennt sich untereinander. Und zwar hatte ich gerade so ein ganz, ganz tolles Wort eingeworfen, ganz am Anfang, und zwar Antifragilität. So, ich fange mal ganz langsam an. Also wenn etwas fragil ist, dann ist es sehr zerbrechlich. Ja, also sehr filigran und so weiter. Also wir nehmen Papier oder kleine Holzstückchen, also was ganz Kleines, was zerbricht.
Wenn man mal ein Paket bestellt und da ist Glas drin, sieht man ja auch oft drauf, dass da fragil draufsteht, einfach damit man aufpassen muss, du deupert, schmeißt das nicht durch die Gegend.
Richtig. So, was Taleb, und er ist Professor, und ich meine, es wäre Harvard, auf jeden Fall eine US-Universität. Er lehrt dort, er ist Professor und hat die Theorie oder ja forscht daran, und zwar an der Antifragilität. Also sprich das Gegenteil von dieser kleinen filigranen Geschichte. Und zwar das Gegenteil, wenn äußere Einflüsse Das kann ökonomisch sein, das kann technologisch sein. Wenn äußere Einflüsse im Endeffekt etwas treffen, dass dieses zerbricht, aber an den Bruchstellen im Endeffekt dort stärker erwächst. Also sprich, dass äußere Einflüsse, die erstmal negativ behaftet sind, das ganze System stärker machen. Und das ist die Theorie. Das ist Antifragilität. Wenn man das jetzt mal adaptiert, und ich halte mal das Buch, ich habe es tatsächlich hier, es ist ein Riesending. Also wirklich, ja, es ist so, und es ist gefühlt in Arial 8 geschrieben, ganz, ganz klein, also ich gucke hier gerade mal, er kommt aus dem Libanon, genau, und er ist Universität New York City.
Ja, für unsere Zuhörer, ich gebe euch einfach mal so eine kurze Umschreibung. Man geht in eine Buchhandlung und man sieht die Dicke des Buches und das ist ein Buch, an dem man sehr, sehr gerne dran vorbeigeht.
Richtig.
Es sieht wirklich nicht nach leichter Kost aus.
So, und ich gucke hier gerade mal, also das Ding ist ungefähr so 10 Zentimeter dick, 685 Seiten. So, und wirklich extrem klein geschrieben. Wirklich klein geschrieben. Und aber sehr, sehr spannend trotzdem, und es gibt ja auch sehr, sehr gute Zusammenfassungen von solchen Büchern, kann man vielleicht auch empfehlen, wenn man jetzt nicht unbedingt das ganze Buch lesen will. Und er hat halt dieses Buch geschrieben, mittlerweile auch mehrere Bücher geschrieben, Anleitung für eine Welt, die wir nicht verstehen. Ist vielleicht auch gerade ein aktuelles Thema, weil es geht wirklich darum, dass im Endeffekt etwas ja zerbrechlich ist und etwas zerstört wird. Das ist vielleicht so mal so einen kleinen Augenwink Richtung USA. Etwas zerstört wird, um es dann halt gestärkt im Endeffekt aus diesem System wieder erwachsen zu lassen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil er bezieht sich tatsächlich im Endeffekt dann halt nicht nur auf Technologie oder sonst andere Dinge, sondern halt sozialökonomisch. Also was hat das für Auswirkungen auf Gesellschaften, wenn etwas zerstört wird? Was hat das auch Auswirkungen auf Technologie? Was hat es Auswirkungen auf das Leben? Ja, also sprich auch auf Beziehungen und Ähnliches und solche Geschichten. Kann man sehr, sehr empfehlen, weil es gibt tatsächlich auch einen Teil dort drin, der sich halt auf Kryptowährungen bezieht. Jetzt wieder der Umkehrschluss zu deinem Buch, der Bitcoin-Standard, der sich tatsächlich auf Kryptowährungen bezieht, weil halt Dezentralität im Endeffekt die Zerstörung des aktuellen Bankensystems vielleicht irgendwann sein könnte und daraus etwas Stärkeres erwächst.
Sehr, sehr interessant. Wir haben ja vorhin auch eingangs davon gesprochen, dass wir etwas bildlich auch beschreiben möchten, beziehungsweise in dieser Podcast-Folge. Und du hast mir vorhin ein sehr, sehr schönes Bild gegeben. Vielleicht magst du das mit dem Knochen nochmal erklären, damit man vielleicht das Thema Antifragilität auch in seinem Kopf so ein bisschen mit einem Bild verankern kann.
Ja, also es ist im Endeffekt recht simpel. Wenn man sich jetzt einen Knochenbruch zuzieht, ja, so hoffentlich nicht, aber wenn man sich einen Knochenbruch zuzieht, wächst dieser Knochen über Zeit wieder zusammen. Und diese Stelle, wenn man auch mal vielleicht mal Röntgenbilder oder Ähnliches gesehen hat, diese Stelle ist immer dicker und dichter. Und das ist im Endeffekt die Grunderklärung von Antifragilität. Das heißt, wenn etwas zerstört wird, etwas zerbrochen wird, ist es an dieser Stelle, wenn es zusammenwächst, deutlich stärker und stabiler. Weil der gleiche Knochenbruch würde an dieser Stelle nie wieder vorkommen, sondern immer daneben, aber nicht an der gleichen Stelle, weil der Knochen an dieser Stelle viel zu dick ist, um ihn nochmal zu brechen. Und so kann man sich das auch vorstellen, dass halt etwas, wenn etwas sehr, sehr kleinteilig dann halt zerstört wird, im Endeffekt dann wieder auch wieder gut zusammenwächst. Du hast das eben mit der Vase gesagt, das fand ich auch sehr schön. Vielleicht magst du mal
ja, wenn ich zum Beispiel eine große Porzellanvase zerbreche und die splittert in hunderte Teile und ich nehme jetzt das kleinste Teil davon und versuche das nochmal zu zerbrechen, was ich vielleicht gerade so zwischen meine Fingerkuppen kriege, kann mehr oder weniger alle Kraft, die ich habe, aufwenden, um zu versuchen, da nochmal eine Bruchstelle reinzubekommen. Aber es ist schon so klein zerbrochen, dass dieses Teil so stabil ist, ja, obwohl ich sie vorher einfach mit meinen bloßen Händen zerdrücken konnte, ohne Probleme, oder ich schmeiß sie irgendwo runter. Dieses kleine Teil, da würde ich jetzt den ganzen Tag dran sitzen und versuchen, da nochmal einen Bruch reinzubekommen. Es wird nicht funktionieren. Und was sagt uns das halt also? Also ich finde dieses Thema Antifragilität insgesamt sehr, sehr interessant, denn ihr könnt euch das ja auch so vorstellen, ja, auch in unserer heutigen Zeit, jetzt auf technologisch oder auch ökonomisch gesehen, ist so, wenn jetzt etwas jahrelang funktioniert hat und es jetzt aber durch äußere Einflüsse oder durch Dinge, die man im Vorfeld gar nicht bedacht hat oder auch gar nicht bedacht haben könnte, etwas nicht funktioniert und es geht an der Stelle kaputt, aber man entscheidet sich dazu, es wieder neu aufzubauen. Was kann man also machen? Man kann sein dazu erlerntes Wissen und die Erfahrung genau an diese Stelle, wo es zerbrochen ist, mit einfließen lassen, um es an der Stelle besser zu machen, sodass an dieser Stelle es nicht wieder kaputt gehen kann. Und das ist diese sehr, sehr schöne Überleitung zu dem, was André mit dem Knochen gesagt hat, ist, an der Stelle wird dieses System mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr brechen. Links und rechts können aber immer noch natürlich noch Dinge sein, die man vielleicht auch jetzt noch nicht sieht oder beachtet hat. Ja, und da kann das System wieder kaputt gehen. Aber auch das kann man dann wieder fixen. Und je mehr man halt mit Wissen und Erfahrung diese Dinge immer wieder aufbaut und auch repariert, desto robuster und widerstandsfähiger werden sie auch für die Zukunft. Und deswegen ist dieser Begriff, der sich am Anfang vielleicht für alle jetzt erstmal wahnsinnig kompliziert angehört hat, ist das, glaube ich, jetzt so weit erklärt, dass man sagt, Antifragilität, damit kann ich nicht was anfangen.
Man sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen, weil nicht jede Zerstörung ist im Endeffekt auch etwas erstmal als negativ zu betrachten, weil wenn etwas kaputt geht, kann daraus natürlich auch etwas Neues erwachsen. Wenn etwas da ist und es niemals in einer Veränderung unterzogen wird, kann daraus vielleicht auch nicht unbedingt was Neues, Größeres erwachsen. Man kann das auf der einen Hand, auf der anderen Hand halt ein bisschen so erklären und vielleicht auch positiv oder negativ bewerten. Ich finde nur diese Theorie, und sie ist nicht unbedingt eine Theorie jetzt im klassischen Sinne, sondern die Natur macht uns und gibt uns das vor. Also es gibt in der Tierwelt, in der Pflanzenwelt gibt es sowas sehr, sehr stark. Damit möchte ich nur einen kleinen Hinweis machen, und zwar auf ein Buch. Das geheime Leben der Bäume. Ein Baumbuch. Ohne Witz. Ein sehr, sehr schönes Buch, kann ich sehr empfehlen, sind auch nur 200 Seiten und hat auch ein bisschen was mit dieser Antifragilität zu tun. Und zwar geht es um Kommunikation, ich halte es mal so, ne, in die Kamera, mit Kommunikation zwischen Pflanzen und Tieren zu tun. Und zwar wusstest du, dass Bäume sich tatsächlich untereinander unterhalten können?
Was wusste ich?
Ja? Mhm. Durch Duftstoffe. Untereinander gibt's, unter den Bäumen gibt's im Endeffekt verflochtene Systeme, die dann halt auch Nährstoffe von Baum zu Baum transportieren, beziehungsweise auch nicht transportieren. Das fand ich sehr spannend. Also sprich, dass da meinetwegen drei Bäume stehen und ein anderer Baum Nährstoffe von den drei Bäumen nicht bekommt, weil er nicht dazugehört. Ja? Also sprich, dass der Baum ausgeschlossen wird. So, und also sprich, dass etwas zerstört wird und auf der anderen Seite etwas erwächst. Fand ich ein sehr, sehr schönes Bild, dass es dann halt auch, wie gesagt, in der Tierwelt und in der Pflanzenwelt genauso funktioniert. Und das funktioniert, wenn man das mal so ein bisschen den großen Bogen wieder aufmacht, das funktioniert natürlich auch auf Märkte. Also sprich auch auf unsere Finanzmärkte, auf unsere Ökonomien, auf unsere Gesellschaften, kann man das halt sehr, sehr schön auch wieder umlegen.
Definitiv, definitiv. Und um jetzt einfach nochmal die Brücke auch zu unserem eigentlichen Thema zu schlagen, und zwar zu der Welt der Kryptowährungen, ist zum Beispiel unser aktuelles Finanzsystem, was in der Vergangenheit auch immer wieder kollabiert ist und wir tatsächlich, und das ist halt so, und der menschliche Einfluss, der jetzt nicht unbedingt zu dem, was immer in der Natur auch passiert, ist halt unser menschlicher Einfluss, ist, machen Fehler gerne häufiger. Vielleicht, weil wir aber auch zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht wissen, wie können wir es besser machen oder wie können wir es anders machen. Ja, aber Währungen sind in der Vergangenheit und in den vergangenen Hunderten von Jahren sind Währungen immer wieder inflationär kollabiert. Ja, und es gibt dann halt immer wieder, und das ist zum Beispiel auch Thema im Bitcoin-Standard, es wird dann immer wieder zur Währungsreform kommen. Meistens entweder tatsächlich durch fast komplettes Versagen der Wirtschaft oder halt durch Krieg. Die meiste Form einer Währungsreform ist tatsächlich Krieg, dass es dann zu neuen Währungen kommt, weil durch Krieg dann halt auch gerne eine Hyperinflation eintrifft, dass die Währung so inflationär wird, dass sie halt am Ende zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Dann gibt's eine neue Währung und dann, ja, setzt sich eigentlich diese tickende Zeitbombe und diese Zeitschaltuhr einfach nur wieder auf Null zurück und es geht ein neuer Countdown los. Und wir wissen, okay, jetzt haben wir erstmal wieder, wenn es gut läuft, haben wir jetzt erstmal wieder 70 bis 100 Jahre Ruhe, bevor wir uns eine neue Lösung überlegen müssen. Und wenn wir jetzt unsere aktuellen Lebenszeiterwartungen mit einspielen lassen, dann ist das ein Problem für ein paar Generationen später, müssen wir uns jetzt keinen Kopf mehr drum machen. Und deswegen machen wir halt Fehler gern und häufig immer wieder, weil die Zeitspanne dazwischen ist so, juckt mich nicht. So, ja. Aber das ist halt auch der Grund, warum auch viele Experten, und es gibt auch einige Bücher drüber, warum gesagt wird, dass unser jetziges Finanzsystem wieder kurz vor dem Kollaps steht, weil wir halt gerade so uns in dieser tickenden Zeitbombe, wie man es so gerne nennt, wir nähern uns dem Ende des Countdowns gerade wieder. Also wir kommen gerade wieder in diese Phase, wo es höchstwahrscheinlich dazu kommt, dass wir diesen Reset der Finanzwährung brauchen. Und jetzt ist halt ein neuer Spieler auf dem Markt, Bitcoin, aber auch ein neues Spielsystem, die Blockchain, Kryptowährungen im Allgemeinen, sind jetzt hier gerade mit da. Und deswegen könnte es jetzt hier vielleicht zu einem neuen, verbesserten System kommen. Oder es setzt sich nicht durch und wir gehen auf unser altes System zurück. Und dann kann ich euch sagen, auch wenn wir es nicht mehr erleben werden, aber in 70 bis 100 Jahren stehen die Leute vor der genau gleichen Situation, was uns jetzt höchstwahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren erwarten wird.
Ich bin da völlig bei dir. Ich glaube auch, dass das vielleicht sogar nötig ist. Ja? Also hoffentlich keine Kriege. Also das hoffentlich nicht, obwohl die ja alle sehr, sehr nah sind. Aber hoffentlich diese Geschichten nicht. Aber ich bin da bei dir. Vielleicht ist es sogar nötig, um auch eine Gesellschaft ein Stück weit weiterzubringen. Ja? Das beschreibt Taleb auch und das beschreiben auch viele andere in ihren Büchern, um etwas weiter nach vorne zu bringen, also nach vorne orientiert zu bringen, muss es oder bedarf es halt auch einem Wechsel, einem Wandel, ja, diesem berühmten, der dann auch jetzt in vielen Politikern gerade in den Köpfen rumschwirrt, ein Wandel, ein Ruck muss durch Deutschland gehen, muss durch die Welt gehen, um das dann irgendwie hinzukriegen. Spannend, spannend, spannend. Ja, also das waren meine Buchtipps für heute, mein Lieber.
Ich habe noch einen letzten, der ist jetzt nicht unbedingt auf das Thema, wie wir es kennen, bezogen, aber es gibt halt ein Buch, das ist mein Lieblingsbuch für mich als Trader, was jetzt aber nicht unbedingt nur aufs Daytrading passt, sondern das ist auch ein Buch, wo ich mir denke, jeder, der investiert, sollte es vielleicht einfach mal gelesen haben. Und zwar ist es kein typisches Mindset-Buch, aber es ist geschrieben von Tom Haugert und der Name ist Best Loser Wins. Das hier auch nochmal in die Kamera. Best Loser Wins von Tom Haugert. Es ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz für das richtige Mindset, wenn man an den Märkten interagiert. Und zwar geht's halt wirklich darum, sich von der Rest der Masse, ja, 95% der Trader da draußen verlieren ihr Geld. Ja, und man möchte natürlich zu den Top 5% gehören. Das heißt, was machen die beispielsweise Top 5% anders als 95% der anderen Trader? Ja, und die gehen auch mit einer ganz anderen Erwartungshaltung an den Markt heran. Der beste Loser gewinnt. Also das heißt, du wirst im Trading immer verlieren. Die Sache ist halt, wie cuttest du deine Loss? Wie ist dein Risk-Management? Wo sind deine Einstiege? Wo sind deine Stop-Losses? Ja, und das gehört alles mit dazu. Und das ist in diesem Buch extrem gut erklärt, wie man mit seinen Verlieren, also mit seinen Verlusten am besten umgeht und wie man sich an den Märkten am besten verhält. Und man verhält sich doch ein bisschen anders, als es in dem einen oder anderen YouTube-Video so erklärt wird. Also es ist auch eine sehr, sehr starke Buchempfehlung von mir für alle, die sich für Trading interessieren oder allgemein zum Investieren. Ist das meiner Meinung nach das beste Buch, mit welchem Mindset man an die Sache rangehen sollte.
Kannst du noch einen Tipp geben? Also wenn du sagst Mindset, bin ich völlig bei dir? Kannst du einen Tipp geben, wo du sagst, ey, das ist wirklich, ich sag mal, ein gewisser Punkt, den man leben muss in diesem Trading, den leben muss, um ein Stück weit erfolgreich zu werden, also so erfolgreich zu sein.
Das Wichtigste ist wirklich, wenn du dich an einen Trade ransetzt, die Erwartung auch zu haben, dass du den verlieren kannst und es nicht als Schmerz ansiehst, dass du es nicht als oh, ich habe den Trade verloren, ich habe was falsch gemacht an sich. Du kannst alles richtig machen und trotzdem verlieren. Ja, weil die Märkte bewegen sich teilweise so irrational oder auch so manipulativ. Ja, du trittst gegen die besten Player der Welt an. Und du als einzelner Kleiner, ich setze mich an meinen PC, ich werde das System schon irgendwie dribbeln, setzt sich daran und trittst gegen die Wall Street an. Es ist nichts anderes. Du trittst gegen die Besten der Welt an und die wollen nicht, dass du gewinnst. Und natürlich bewegt sich der Markt irrational. Und deswegen ist es halt wichtig, sich darauf einzustellen, okay, ich kann jetzt auch mal 3, 4 Trades hintereinander verlieren, obwohl ich in dem Sinne alles richtig mache. So. Aber ich darf mich von diesen Verlieren nicht unterkriegen lassen. sondern mich an mein Risk-Management und an mein Risk-Reward-Verhältnis anpassen und zu sagen, okay, ich habe jetzt zwar 3-4 Mal hintereinander verloren, aber ich brauche jetzt nur einen Trade, um all die Verluste wieder rauszumachen und ich habe jetzt einen Siegestrade, ich baue meine Position aus, ich reite meinen Gewinn. Ja? Und was halt die meisten den Fehler machen, ist halt, sie reiten ihre Verluste. Das heißt, sie cutten ihr Loss nicht, sondern wenn ich nicht verkaufe, ist der Verlust ja auch noch nicht realisiert. Und das ist der Anfang vom Ende, bis es dann zu einem Totalverlust kommt. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist, du hast einen Trade gesetzt, du bist dazu bereit, $10,000 in diesem Trade zu verlieren. Also alles, weil du sagst, na, wenn ich es nicht realisiere, ist nicht so. Ja, dann geht das Ding aber auf null. Oder du bist in einer gehebelten Position, läuft 10% gegen dich und du bist raus. Auf der anderen Seite ist es dann aber halt so, ja, der Trade läuft dann $2,000-$3,000 im Profit und dann gehen aber auch schon die schönen Bildchen in deinem Kopf an, was du dir nicht schön erst alles von dem Geld kaufen kannst oder welche Rechnung du davon bezahlen kannst. Und dann lockst du den Profit lieber schnell ein, weil dann gehört dir der Gewinn ja und dann hast du es sicher und dann kannst du damit etwas machen. Und genau das ist halt der falsche Ansatz. Du musst deine Gewinntrades, wo du auf der richtigen Seite vom Markt bist, wo du reingehst, die musst du reiten, die musst du völlig ausschöpfen, da musst du versuchen, das Maximum rauszuholen. Und wenn es gegen dich läuft, da musst du versuchen, so gut wie möglich und so schnell wie möglich deine Losses zu cutten, damit du halt wirklich ein positives Risk-Reward-Verhältnis hast.
Spannend. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für den Tipp. Ich habe mich da gerade so ein bisschen rausgehört, weil ich bin ja auch so ein bisschen emotional unterwegs und ich weiß, dass du unfassbar gut bist, darin auch deine Emotionen da in den Griff zu bekommen, was mir unfassbar schwerfällt, gebe ich offen und ehrlich zu. Ja, also ich bin so ein Typ, der dann sieht, okay, wow, 15% rauf, was kannst du damit machen? Also die nächste Weltreise, vielleicht steht damit an, die nächste Reise rausziehen. Ich bin da auch so. Und reite, wie du so schön gesagt hast, dann halt auch nicht bis zum Ultimo. Macht vielleicht auch manchmal Sinn. Ja, man verliert vielleicht auch ein Stückchen was. Aber ich glaube, das ist natürlich auch eine Charakterfrage. Und vielleicht helfen solche Bücher, das so ein bisschen auch zu verändern, ein bisschen eine Idee davon zu bekommen, wie andere das machen. Also wertvoller Tipp. Danke dir.
Ja, super. Ja. Also das ist jetzt halt auch allgemein gesprochen, ne? Es kommt auch immer so ein bisschen dann auf den einzelnen Typen an. Aber das ist tatsächlich einer der Gründe, warum die meisten Menschen da draußen halt verlieren, weil die Losses werden nicht gecuttet und die Gewinne dann halt zu früh mitgenommen. Ja, und da sieht man ja halt schon, das steht nicht im Verhältnis und das Verhältnis ist negativ und deswegen verlieren die Leute. Es kommt aber auch so ein bisschen halt auf den Menschen selber an. Wir haben alle unterschiedliche Stände von Emotionen. Man kann das aber auch variieren. Ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Mein Umfeld hat mir auch gesagt, ich habe mich sehr, sehr stark verändert in den letzten 5 Jahren, wo ich das Trading mache, weil ich halt in dem Sinne kühler geworden bin. Also nicht kühler zu meinem Umfeld, sondern ich reagiere auf alles deutlich gelassener. Das heißt aber nicht, dass ich nicht emotional bin. Die Emotionen sind in mir drin. Ich lasse sie halt nur nicht raus. Ich weiß, sie zu kontrollieren. Das habe ich über die letzten 5 Jahre sehr, sehr gut gelernt. Das heißt, das hat mir auch insgesamt für mein Leben dann doch weitergeholfen, weil sonst bin ich gerne einfach mal aus mir rausgeprasst in Situationen, habe Situationen schlimmer gemacht, anstatt erstmal wirklich einfach, okay, ich kontrolliere jetzt die Emotion, habe dann nochmal ein bisschen Zeit drüber nachzudenken und kann dann eine fundierte Antwort geben und die Sache ist geklärt, anstatt halt einfach mit meinem brastigen Ich bretter jetzt halt voll darauf los und reite mich dann irgendwie noch tiefer in Schwierigkeiten, was hätte nicht sein müssen.
Spannend. Spannende Journey. Ja, vielen Dank, mein Lieber, für heute. Das ist super spannend. Wir sollten vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Also ich habe heute empfohlen sozusagen Kryptowährungen vom HOSP und auch Blockchain 2.0. Also wie gesagt, zwei sehr schmale Bücher, die man durchaus mal empfehlen und mitnehmen kann. Und das Thema heute Antifragilität, wie gesagt, etwas schwerere Kost von Nassim Taleb, trotzdem sehr, sehr zu empfehlen und vielleicht noch, wie gesagt, als kleine, lustige und auch sehr interessante Geschichte, ja, wie halt Bäume kommunizieren, also das geheime Leben der Bäume. Du hattest auch zwei Bücher.
Genau, von mir kam die Empfehlung, ich hoffe, wie gesagt, der Name, es tut mir leid, wenn es falsch ist, Saifedean Ammous, der Bitcoin-Standard, wie gesagt, sehr, sehr gute Empfehlung. Und das zweite Buch war von Tom Haugert, Best Loser Wins.
Spannend. Ja. Da hoffe ich doch, dass wir uns den Zuhörern, den Zuschauern ein bisschen was mitgegeben haben, wo wir so unterwegs sind. Ich fand es super spannend heute und sehr, sehr interessant. Ich glaube, wir müssen tatsächlich öfters Buchempfehlungen machen. Sehr, sehr schöne Diskussion und sehr schönes Gespräch. Ja. Stefan, für heute lieben Dank. Und wir hören uns und sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Folgen. Ich muss jetzt erstmal schnell ein paar Bücher kaufen und ein paar Bücher lesen, um dann noch ein paar Empfehlungen wieder zu geben. Vielen Dank erstmal.
Das auf jeden Fall. André, auch dir ganz lieben Dank. Vielen lieben Dank für deine Empfehlungen und auch an unsere Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wie gesagt, heute eine etwas andere Folge, so wie immer. War auf jeden Fall schön. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Eine wundervolle Zeit. Ciao, ciao.
Danke. Ciao.